Right, gut, dann fangen wir an. Das Thema ist Bringing the Magic to Apps. Und ich hatte mir gedacht, auf dem CCC ist ja das Thema eigentlich eher Technologie und ja, Coden und das Technische. Aber wenn wir Technischen etwas machen wollen, was die Menschen begeistert, also was viele runterladen und viele cool finden, dann müssen wir auch auf das Design achten. Also das, die Ästhetik und auch die Bedienung und Usability und all diese Dinge. Und 2008 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war damals ein reiner Java-Developer. Ich hatte keine Designerfahrung und wusste einfach nur, wie man codet, aber ich wusste nicht, wie man etwas macht, was Leute wirklich leicht bedienen können oder cool finden. Und als dann das iPhone rauskam, das iPhone SDK, habe ich schnell gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass man auch auf das Design achtet, damit man die Menschen erreicht und dass die Apps auch gut laufen und Downloads haben. Und habe dann 3 Jahre lang Design studiert, User Interaction Design und alles, was so damit zusammenhängt, Dinge zu machen, die, einen Coolness-Faktor haben und visuell schön sind, ansprechend sind. Und habe dann mit der Zeit gelernt, Technologie mit Design zu kombinieren, auf eine Art, dass, dass es begeistert. Und da möchte ich einfach mal ein paar Beispiele zeigen, falls das funktioniert. Okay. Geht das noch? Ja. Alright. Ich hatte gesehen, dass es hier ein Talk gab zum Thema Lightpainting. Ist euch der Begriff vertraut, Lightpainting? Genau. Das war meine erste App, Holographium. Das ist eine 3D-Lightpainting-App. Und bei dieser App geht es darum, dass man einen Text eingibt, wie zum Beispiel hier Holographium oder sagen wir mal Easter Hack. So, und dieser Text, der wird dann in Scheiben geschnitten und man kann dann das iPhone vor einer Kamera so lang bewegen und diese Scheiben abspielen. Das ist der Effekt davon ist, dass der Text praktisch wie so ein Hologramm in der Luft schwebt, auf der Langzeitbelichtung. Und man sieht dann die ganzen Reflektionen auf dem Tisch und überall, weil es im Prinzip von der Kamera so eingefangen wird. Und dazu ein kurzes Beispiel hier, da gibt es so ein Video. So, hier ist so ein 3D-animierter Film, der das zeigt, den Prozess. Das iPhone bewegt sich da jetzt so lang und auf dem Display werden diese Cross-Section-Scans abgespielt vom Text. Und jetzt sehen wir gleich das Endergebnis in der Kamera, wie das eingefroren wurde. Und diese App, die Verbindung ist nicht so gut. Ich glaube, so ganz funktioniert das doch nicht. Ja. Okay. Ja, das war ein sehr relativ einfaches Konzept. Den Text in Scheiben zu schneiden, beziehungsweise auch Bilder, ist technisch gesehen eine leichte Sache. Also man nimmt einfach die Bitmap, slice die und dann muss man die halt auf so eine Weise darstellen, dass man so ein Volumen hat wie hier. Ne? Ja, okay. Die Videoverbindung, ich zeige euch das jetzt mal so, weil ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, aber naja. Ich habe dann aber gemerkt, der Prototyp der App, der lief nicht so gut, beziehungsweise kam nicht so gut an bei den Leuten. Vielleicht kommt ihr alle näher ran. scheint ein Kabelbruch zu sein oder so. Naja, das ist irgendwie ein Kabelbruch irgendwo. Das ist... Nope. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, okay. Ich bewege jetzt das iPhone mal nicht. Ja. Also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, das war noch zu Zeiten, wo ich ein reiner Java-Developer war, da habe ich diese Idee gehabt, so eine 3D-Extrusion zu machen von Text oder auch Images, also einfach Bitmaps, dass man die sliced. Aber habe dann gemerkt, dass das UI muss auch cool sein, damit die Leute überhaupt Lust haben, die App zu erlernen, weil das ist ein relativ kompliziertes Thema, Light Painting, weil man muss so viele Einstellungen machen, zum Beispiel, es gibt einen Timer, da muss man den Countdown festlegen können, man muss einstellen können, wie lange die Extrusion geht und man muss auch wissen, über welche Distanz man das iPhone ziehen muss, damit der Text nicht verzerrt rauskommt. Das hat so eine Learning Curve. Und der Witz ist, wenn man ein Interface macht, was Spaß macht, dann sind die Leute viel bereiter, damit rumzuspielen und es spielerisch zu erlernen, also spielerisch zu erlernen, wie die App funktioniert, wie die Bedienung ist. Und ich habe dann so ein Interface gebaut, das leider könnt ihr jetzt den Sound hier nicht hören. Das klingt alles sehr mechatronisch, also das hat so Roboter-Sounds, wenn man zum Beispiel hier irgendwas antippt. Dann transformiert das und es macht so Metallgeräusche, alles knallt und es macht Spaß damit rumzuspielen, auch wenn man jetzt nicht so into Lightpending ist und man hat keine Ahnung davon. Das Interface macht Spaß und das alleine haben viele Leute gesagt, das ist cool, dann haben die rumgespielt mit, wenn ich denen die App gegeben habe als Test, um herauszufinden, ob die damit klarkommen. Ich fand immer das Interface cool und das, glaube ich, hat mit dazu beigetragen, dass diese App letztendlich im Dezember von Apple in dem Werbespot iPad Air 2 aufgenommen wurde. Also da gibt es eine kurze Sequenz, da zieht Apple mit Holographium so einen Text raus. Das wollte ich damit sagen, also dass eben das Design wichtig ist, damit die Leute Lust haben, die Bedienung zu erlernen. Ja, wie gesagt, sieht jetzt alles ein bisschen uncool aus, weil ihr die Sounds nicht hört. Aber stellt euch das einfach zweimal besser vor. Das war meine erste App. Die zweite App war ein Zeittaschenrechner. Da hatte ich gedacht, ich möchte einfach irgendwas machen mit dem iPod Wheel. Da war ich dann schon mehr so im Design-Denken und weniger das Technische. Wollte einfach was machen, was so ikonisch ist mit so einem Rad. Also der alte iPod hat ja so ein mechanisches Rad gehabt. Und da habe ich aber den Fehler gemacht, ich habe nicht drüber nachgedacht, was wollen die Leute eigentlich? Das ist nämlich das Zweite. Wenn ihr irgendwas programmiert oder entwickelt, müsst ihr euch immer Gedanken machen. Also wenn es für euch selbst ist, dann ist es egal. Aber wenn ihr damit zum Beispiel Geld verdienen wollt, es soll ein Produkt werden, dann ist es wichtig, wie viele andere Menschen gibt es, die das auch wollen? Also welches Problem löst das? Und ist da irgendjemand auf der Welt bereit, für zu zahlen? Und die Frage habe ich mir hier nicht gestellt. Ich habe einfach gedacht, ich will irgendwas machen, was andere runterladen. Ja, das soll cool sein. Und das soll ein iPod-Rad haben, weil iPods waren ja beliebt. Ja, ist nicht so aufgegangen. Diese App hat 2 Jahre gedauert zu entwickeln. Das ganze Interface ist alles 3D, also 3D-Grafikdesign. Wurde dann ausgerendert. Das ist also auf dem iPhone werden dann Videos verwendet, Videosequenzen. Und das ist recht kompliziert geworden. Und zwar so kompliziert, dass am Ende die Animation, weil der Graph der Animation so komplex war, musste ich eine KI implementieren, eine Finite State Machine mit einem Graph Search Algorithmus, um überhaupt herauszufinden, was muss wohin animieren. So ein Beispiel, wenn wir von dem Inputrad, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das dreht sich. Also ich kann jetzt hier durch Drehen des Rades die Zeitkomponenten oben verändern. Wenn ich von diesem Modus auf eine Zeiteinheit umspringen will, also ich möchte jetzt zum Beispiel eingeben Sekunden, plus so und so viele Sekunden, dann tippe ich darauf und jetzt wandelt sich das Ding um in ein Keyboard. Das hat circa 1 Jahr gedauert, dieses hier. Die App ist cool, aber da sie nicht wirklich ein Problem löst, was Menschen haben. Also Zeitrechnen ist ein ekliges Problem. Also ich habe ein Datum, bla bla bla, darauf möchte ich 10 Tage und 3 Minuten und so viele Sekunden addieren. Ist relativ schwierig, aber die Menschen, also die meisten sehen das nicht als Problem oder beziehungsweise ist denen nicht bewusst. Oder keiner geht in den App Store und sucht nach einem Zeittaschenrechner. So, diese App hat 2 Jahre gedauert, hat umgerechnet circa wahrscheinlich über 100.000 Euro Entwicklungszeit gekostet und hat bisher $200 eingebracht. So, das ist also ein Anti-Beispiel, dass Design, cooles Design nicht notwendigerweise zum Erfolg führt. Also ihr könnt was Abgefahrenes, Cooles programmieren, aber wenn das, wenn es nicht ein Konzept ist, was irgendwen interessiert, also wenn das kein echtes Problem löst, dann wird das auch ein Flop, so wie das. Dann habe ich auch bei den Settings übertrieben, also jede Menge Settings eingebaut, einfach nur um irgendwas zu haben. Zum Beispiel hier kann man die Sensitivität dieses Rades einstellen. Ist natürlich Bullshit, aber ist cool. Ja, das war Temporalium, Megaflop. Und danach habe ich überlegt, so, entweder ich arbeite bei McDonald's oder ich mache jetzt was, was Erfolg hat. Und dazu musste ich, also die Designkomponente habe ich gerafft, wie man das macht. Aber bis dahin habe ich nicht die Marketingkomponente geschnallt und auch nicht das, die Konzeption. Und dann kam ich drauf, aha, irgendwas Mainstream. Und was ist Mainstream? Zum Beispiel eine Wetter-App. Alle Leute nutzen Wetter-Apps, also machen wir einfach die coolste Wetter-App auf dem Planeten und schauen wir mal. Dann ja, habe ich diese hier gemacht, das ist Haze. Da wird alles mit OpenGL gerendert, also von der technischen Seite war das recht komplex. Aber der Fokus lag ja auch auf das Design, dass die Entropie an Informationen minimiert wird. Das heißt, wir sehen zu jedem Zeitpunkt immer nur das Allernötigste, damit wir einen möglichst visuell simplen Screen haben, wo nichts ablenkt. Und wenn wir mehr sehen wollen, dann können wir zum Beispiel runterziehen, die Vorhersage sehen. Oder wir können einfach auf eine andere Page, zum Beispiel alles, was mit der Sonne zu tun hat, ist auf der Seite. Alles, was mit Temperatur zu tun hat, ist hier. Alles, was mit Regen zu tun hat, ist da. Ja, die App, die war vor Angry Birds weltweit für, ich glaube, fast 2 Tage. Und ja, lief ganz gut. Das war meine erste erfolgreiche App. Ja, ich glaube, das ist ein besseres Beispiel, wie Design Developern helfen kann, Menschen zu erreichen. Weil ich hätte das Gleiche machen können, einfach mit einem simplen Screen, so ein paar Labels, die gleichen Informationen. Also ich hätte da einfach sagen können, so, hier ist eine weiße Page und da habt ihr, das ist die Humidity, Regenwahrscheinlichkeit und so weiter. Aber das wäre nicht cool gewesen. Das hätte Apple nicht gefeatured, das, ja, da hätte die Presse nicht drüber geschrieben. Ja, das war Haze. Und auch wie mit Temporalium, coole Sounds, die wir leider nicht hören. Danach hatte ich das Problem, jetzt hatte ich diese Wetter-App und ich hatte während die Wetter-App in Production war, so ein Nebenprojekt, das war etwas mehr in Richtung Temporalium eigentlich, also es war eine Nischen-App, die irgendwie nur mich interessiert und so ein paar andere, die ich kannte, aber ich hatte da nicht die Hoffnung, dass das Mainstream ist. Und das war Thunderspace. Das ist eine App, die simuliert Gewitter und zwar nicht einfach nur mit Sound, sondern Thunderspace nutzt den Blitz vom iPhone, um auch den Blitz des Gewitters zu simulieren. Das heißt, der Blitz ist synchron mit dem Sound. Und wenn man das Licht ausschaltet und hört über Kopfhörer das Gewitter, dann kommt einem das ziemlich echt vor. Eine andere Besonderheit bei Thunderspace ist, dass der Sound nicht einfach nur irgendwelcher Stereo-Sound war, sondern da wurden Gewitter mit Kunstkopfmikrofonen aufgenommen. Ein Kunstkopfmikrofon, das ist praktisch ein Mikrofon, das sieht aus wie ein Kopf, hat Ohren und nimmt den Sound so auf, wie er hört. Ist das jemandem vertraut? Die Aufnahmetechnik? Also, wenn man so drüber nachdenkt, warum hört der Mensch in 3D, obwohl er nur 2 Ohren hat? Der Grund ist, wir haben einen Kopfschatten. Der Kopfschatten sorgt dafür, dass der Sound von einem Ohr zum anderen muss mit einer Zeitdifferenz. Und das Gehirn kann dies dekodieren, um die Horizontale auszurechnen, also wie weit, also wo in der Horizontalen der Sound angeordnet ist. Und die Form von dem Ohr koloriert die Frequenz des Sounds basierend auf der vertikalen Achse. Und mit diesen beiden Audio-Cues kann das Gehirn errechnen, aha, der Vogel kam von da circa. Und wenn man praktisch Mikrofone in die Ohren steckt und nimmt das so auf, dann ist das Witzige, dass man diese Audio-Cues exakt so aufnimmt, wie der Kopf sie verändert hat mit den Ohrmuscheln. Und wenn man das dann mit Kopfhörern abspielt, dann ist das ein ziemlich cooler Effekt. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist, ja, klingt sehr holographisch. Also wenn es hier ein Kunstkopfmikrofon stehen würde und würde das hier aufnehmen und ihr hört euch das an, dann wäre das so, als würdet ihr da stehen zu Hause. Ne? Ja, und die gleiche Technik kam bei Thunderspace zum Einsatz. Aber ich hatte das Problem, es war eine Nischen-App. Und es gibt ungefähr 1 Milliarde andere Relax-Apps, die das Gleiche machen. Und alle behaupten, die haben super High-Quality-Audio. Aber das hier war nicht High-Quality-Audio, das war cooles 3D-Audio. Nur, wie verkauft man sowas der Presse? Die Antwort darauf war ein Film. Und zwar dieser hier. Den will ich einfach mal kurz abspielen. Da haben wir in L.A. ein Set aufgebaut und haben es im Set regnen lassen, um der Presse zu zeigen, hey, das hier ist nicht einfach nur irgendwie so eine Relax-App, die Stereo-Sounds abspielt, sondern das ist, ja, das ist 3D-Sound. Und die beste Art, wie man das zeigen kann, ist durch so einen Film. Ja, was ich damit sagen will, ist, dass auch das Marketing wichtig ist. Also wenn ihr irgendwas macht, einfach nur cool. Manchmal klappt das, aber ja, ein Video ist, würde ich sagen, ist das effektivste Mittel, um das, was ihr macht, nach außen zu kommunizieren. Also meinetwegen, ihr entwickelt irgendeine supergeile KI, dann würdet ihr ein cooles Video davon machen. Das muss nicht mal teuer sein. Das an die Presse pitchen, eine Story erzählen. Oh, sorry, irgendwas kaputt. Ja. Ja. So, das war Thunderspace. Und dank dieses Films hat die Presse das auch gut aufgenommen. Und die App war dann kein Megaflop. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie wäre ein Flop gewesen ohne so einen Film, weil dann hätte keiner drüber geschrieben. Ja, das war Thunderspace. Und danach habe ich noch zwei weitere Relax-Apps gemacht, die dann auch alle von Apple gefeatured wurden. Und der Fokus war immer, der lag immer darauf, den Menschen mehr zu geben, als sie erwarten. Wenn ihr einfach nur die Erwartung der Leute erfüllt, das heißt, die App löst das Problem, sagen wir mal, es ist eine App, die findet den nächsten Bus oder so. Wenn die App einfach nur ihren Zweck erfüllt, wenn die funktioniert, dann ist das 3 Sterne. Wenn das UI dazu noch super cool ist und man sieht einen Countdown, oh, wie lange noch bis der Bus kommt, dann sind das 4 Sterne. Aber wenn man noch darüber hinausgeht und das UI ist richtig geil, dann sind das 5 Sterne. Ja, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Naja, Apple Hardware. Oder Stecker. Na, normalerweise ist das in einer Sekunde da. Wäre schon längst. Da hätte ich wahrscheinlich doch den Apple TV nehmen sollen. Na gut. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist ein Kabelbruch. Irgendwo. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr hier an den Tisch kommen, weil das wird nicht mehr funktionieren. Das ist ein Kabelbruch irgendwo, gehe ich von aus. Ja, das ist eine Relax-App. Anstatt einfach nur eine Illustration ist das ein 3D-View mit ca. 100 Layern und das reagiert auf die Bewegung. Und ja, wenn man da gerade drauf schaut, dann sieht das so aus, als wenn man in so eine Welt reinguckt. Und das ist Windy, das ist eine Relax-App mit 6 verschiedenen Windscenes, also so Szenerien mit Bäumen, wo Blätter runterfallen und so weiter. Und auch der Sound bei Windy ist stereoskopisch 3D, also mit Kunstkopf aufgenommen. Das heißt, wenn man über Kopfhörer hört, dann denkt man, man steht unter so einer Eiche und da fliegen die Blätter um einen herum. Und das kam auch cool an. Also der Sound alleine wäre cool gewesen. Ich glaube, die Bridge von Thunderspace auf Windy hätte funktioniert, auch ohne coole Grafik. Weil die Leute von Thunderspace zumindest schon wissen, aha, okay, ist wahrscheinlich cooler Sound. Aber neue Kunden wissen das nicht. Und das Beste, wie man Leute dazu bringt, eine App runterzuladen, ist durch irgendwelche visuellen Anreize. Ja. So. Ja, und Sunny ist im Prinzip das gleiche in Grün, aber mit Strandszenen, die auch alle auf die Bewegung reagieren. Wir hätten übrigens den Apple TV nehmen sollen. Kabelbruch. Ja, wenn du den hast, wenn das schnell geht. Ja. Jo. So, das ist Sunny. Wir haben nur noch 10 Minuten. Ich habe auch eigentlich nicht mehr so viel zu zeigen, weil das meiste oder das, was ich hier zu zeigen hätte, das wären dann noch Sounds, aber die hören wir hier nicht. Ich zeige euch aber gerade mal vom Zeittaschenrechner ein paar, wenn das funktioniert. So, mal gucken. Mein Mikro. So, das war ein Beispiel. Naja, nur noch 10 Minuten. Das kriegen wir hin. Ja, Q&A-Session. Irgendwelche Fragen? Ja. Warte. Ja, vielleicht.
Ja, also was mich interessieren würde, ist, du machst es als Firma, als Einpersonenfirma und entwickelst dann 2 Jahre für $200. Mal im Ernst, wie ist das Geschäftsmodell? Also funktioniert das oder machst du doch noch McDonald's nebenbei?
Ja, sehr gute Frage. Ja, die erste App, dieser Zeittaschenrechner, das war ein Megaflop. Da habe ich auch ernsthaft drüber nachgedacht, aufzuhören und wieder Angestellter zu werden irgendwo. Aber hat mir dann von einem Mentor, also ich kenne einen sehr erfolgreichen App-Developer, der hat mir dann immer gesagt, das, was du machst, das musst du anwenden auf irgendwas Mainstream, weil ja, es könnte erfolgreich sein, aber eben nicht mit so einem Nischenprodukt. Und ja, das hat mich dann dazu verleitet, eben doch noch was auszuprobieren, nämlich die Wetter-App. Und da hatte ich dann Glück, das hat funktioniert. Und mittlerweile lebe ich davon. Also ich bin auch so weit, dass ich Designer und andere Developer bezahlen kann, dass die eben an diesem Projekt mitarbeiten. Also zum Beispiel der eine Film von Thunderspace, da haben 22 Leute in Hollywood ein Set aufgebaut. das dank der Wetter-App, dank diesem Erfolg ging das dann. Und natürlich ist dann der Clou dabei, dass man dranbleibt und versucht, nicht wieder so ein Megaflop zu landen, weil das kann schnell das ausbedeuten. So eine App, also die Apps, die ich jetzt zum Schluss gezeigt hatte, die haben Budgets zwischen 75.000 und 125.000 Euro, wenn man die Leute voll bezahlt. Technisch gesehen war das weniger, weil ich natürlich auch selbst meine eigene Zeit reingesteckt habe, aber mittlerweile ist es soweit, dass 3 Apps parallel entwickelt werden, mit Hilfe von anderen Leuten auch. Ja, also es ist, ja, ich würde sagen, wir sind gerade dabei, so ein Studio aufzubauen, so ein richtiges. Also noch bin ich technisch eine One-Man-Show, aber ja. Ja, und ich denke, das hätte alles nicht funktioniert, wäre ich nicht vom reinen Developer übergegangen zum Hybrid-Designer-Developer. Ich habe damals nicht so wirklich Lust drauf gehabt. Ich wollte eher einen Designer finden, der kooperieren kann oder will. Hatte aber kein Glück damit und deswegen habe ich es eben selbst gemacht. Aber ja, ich kann nur raten, also wer im App Store, zumindest bei iOS, bin nicht so sehr mit Android vertraut, aber bei iOS weiß ich, dass es sehr essentiell wichtig ist, mit dem Designer zu kooperieren, also wenn ihr da was rausbringt und das erfolgreich sein soll. Es sei denn, ihr löst ein Problem, was so gravierend ist, wo das UI keine Rolle spielt, wenn die Lösung da ist, wo die Leute einfach sagen, wow, das brauchen wir. Sagen wir mal sowas wie den Watson oder sowas. Da wäre das UI wahrscheinlich total egal, weil das Ding ist einfach so cool. Das läuft dann. Ja. Noch irgendwelche Fragen?
Mich würde mal interessieren, wie viel Zeit steckst du denn in die Entwicklung neuer Apps und wie viel in stehende Apps, also die zu warten? Also ich kann mir vorstellen, wenn Apple ein neues iPhone rausbringt, das ein anderes Aspect Ratio vom Bildschirm hat, dass du dann diese ganzen Grafiken halt noch einmal neu überdenken musst.
Ja, sehr gute Frage. Ist in der Tat sehr viel Wartungsaufwand, gerade bei diesen Custom UIs. Ist das ein ziemlicher Albtraum, wenn da ein neues Aspect Ratio reinkommt. In letzter Zeit hat sich da ein bisschen was getan mit dem Flat Design, wurde einiges einfacher. Diese App hier, Temporalium, die habe ich nicht angepasst, auch Holographium nicht, weil das UI war dermaßen custom und so pixel-perfect zugeschnitten auf das erste iPhone, dass es einfach keinen Sinn gemacht hat, da Zeit reinzustecken und sämtliche Grafik neu zu rendern oder neu zu entwickeln, um es einen neuen Screen anzupassen. Mit dem Flat-Design ist der Vorteil, dass sehr viel live gerendert wird. Das heißt, man hat Shapes und Gradients und die sind alle, die werden zur Laufzeit gerendert. Das heißt, man kann einen Shape größer machen, dann ändert sich eben der Gradient. Da ist das nicht ganz so schwer, aber natürlich, da gibt es immer knifflige Challenges mit dem Layout, dass das trotzdem noch schön ist. Also man kann zum Beispiel nicht einfach ein iPhone UI nehmen, also man kann es technisch schon, aber das sieht scheiße aus, und das einfach auf ein riesengroßes iPad übertragen, dann hat man da so lange Labels und so, das ist nicht cool. Also jedes Mal, wenn Apple ein neues iOS rausbringt, dann bin ich auf jeden Fall pro App circa einen Monat beschäftigt, da Anpassungen vorzunehmen, also nicht nur UI-mäßig, aber auch anderswo in der API, also Low-Level sind da oft Änderungen, weil das sehr schnell vorwärts geht. Und natürlich, je mehr Apps man hat, desto mehr Wartungsaufwand entsteht, der akkumuliert. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich an den Punkt kommen, wo ich entweder hoffentlich genug Developer habe, die dabei helfen, oder die Apps lohnen sich einfach gar nicht mehr, weil über die Zeit sinken auch die Sales. Also irgendwann ist der Markt gesättigt, vor allem bei so Nischenprodukten hat man irgendwann eine Sättigung erreicht, und dann wird es immer schwieriger, neue Kunden zu gewinnen. Und irgendwann muss man dann sagen, okay, die App macht jetzt nur noch so und so viel, alles klar, deklariere ich jetzt als unsupported, oder man schmeißt sie halt komplett aus dem Store. Diese Zeittaschenrechner-App ist im Store, ich meine, die ist auch gerade kostenlos, wenn nicht, dann sagt mir kurz Bescheid, dann mache ich die kostenlos. Die ist einfach nur aus historischen Gründen drin, weil die 2 Jahre Entwicklung verschlungen hat und so ein Megaflop war, da habe ich mir gedacht, naja, dann kann ich sie auch drin lassen. Die hat auch nur noch, glaube ich, 2,5 Sterne Bewertung, weil die Leute das alle scheiße finden, dass das nicht auf das iPhone 5, iPhone 6 und so weiter update. Aber ja, Schicksal. Ja, noch eine Frage?
Bitte? Das ist ja eine Frage. Also die Frage ist, geht jetzt gar nicht so sehr ins Design, aber es drängt sich gerade ein bisschen auf. Du hängst ja sehr dann an Apple und dem App Store dran als Vertriebsweg. Wie ist das so?
Gute Frage. Der App Store ist einfach nur ein Server, von dem die Leute was runterladen. Das ist nicht wirklich ein Marketing-Channel. Auch ein wichtiger Punkt, was Developer sehen müssen, dass es nicht reicht, einfach nur irgendwas in den App Store zu laden. Das Verhältnis zwischen App Store und Google Play und so weiter, da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich keine Google Play habe. Ich habe aber von anderen Developern gehört, dass die Fragmentierung definitiv ein Problem für Developer darstellt. Das heißt, wenn man eine App hat, die besonders erfolgreich ist, dann kann sie wahrscheinlich zweimal so erfolgreich sein, wenn man auf Google Play geht. Allerdings, ja, momentan bin ich ganz zufrieden mit dem App Store und ich bleibe da wahrscheinlich auch vorerst, weil es da gut läuft. Und ich denke mal so, soll ich eine App portieren für Google Play oder soll ich einfach mit dem gleichen Zeitaufwand was Neues für iOS machen? Und da ich über iOS mehr weiß als Google Play, bleibe ich vorerst da. Das ist jetzt aber keine Präferenz von wegen, ich bin da eigentlich sehr neutral. Ich habe nichts gegen Android. Ich glaube aber, dass Android eine größere Herausforderung für meine Apps ist, eben wegen diesen Custom UIs. Würde ich da wahrscheinlich sehr viel mehr Zeit reinstecken. Insofern ist es für mich bei iOS erstmal leichter. War das die Frage? Was war die Frage?
Finanziellen, also nochmal ins Mikro. Also die Frage war, der App Store von Apple ist ja der einzige Channel und operativ dein einziger Kunde. Ach, und entsprechend ja. Hängst du ja so an Apple auch dran, auf Gedeih und Verderb.
Ja.
Das war so, in die Richtung zielte das ein bisschen.
Also die Frage war, ob ich noch irgendwo anders Werbung mache oder einfach nur über den App Store Apps verkaufe da. Ach so, ja, natürlich. Es ist natürlich nicht schlau, dass man nur von einem großen Unternehmen abhängig ist. Ich hoffe auch, dass ich da in der Zukunft diversifizieren kann auf irgendeine Weise, aber momentan sind es nur die Apps. Eine Sache, die wir dann ins Auge gefasst hatten, war Thunderspace Pro. Das ist diese Gewitter-App. Und zwar Thunderspace Pro wäre praktisch ein Holodeck für Hotels und Relax-Resorts und so weiter, dass die so einen Raum einrichten und da gibt es dann so schöne Relax-Sessel oder wo man sich reinsetzt und diese ganze Installation mit Blitzen und so weiter ist fertig drin und dann gibt es da so ein iPad in der Wand oder was und dann können die Leute da sagen, so, diese Simulation starten, so wie bei Star Trek, so, man geht so an die Wand, tippt da was ein. Und was ich noch nicht gezeigt habe bei Thunderspace, später kam noch hinzu, zu den Blitzen, Windsimulation, da werden 3D-Windmodelle zur Laufzeit gesampelt, basierend auf so eine Art Listener im Raum. Und das sind dann, die App steuert über Wi-Fi Belkin-Wemo-Switches an. Und diese Belkin-Wemo-Switches, die steuern Ventilatoren mit Puls, mit PWM, also Pulse Width Modulation. Das heißt, die Ventilatoren werden strategisch an- und ausgeschaltet, um dann entsprechende Sounds, Windböen auf den Listener zukommen zu lassen. Das ist eine ziemlich abgefahrene Sache. Kann man zu Hause machen, aber es ist ein ziemlicher Kabelsalat. Und ich weiß auch nur von ungefähr 15 Leuten, 15 von 700 irgendwas 1000, die das machen. Das war also eigentlich auch mehr so ein Flop, diese Implementierung, aber es war auch ein Marketing-Gimmick. Aber das wäre auch so eine Sache, die in Thunderspace Pro zum Einsatz kommen würde. Und das wäre dann auch etwas, was nicht vom App Store abhängig ist, weil, ja, das würden irgendwelche Hotels oder so lizenzieren oder die würden diesen Raum kaufen. Aber das ist ziemlich im Anfangsstadium. Und es gibt in der Tat viele App-Developer, die versuchen zum Beispiel über Kickstarter ihre eigene Hardware rauszubringen. Das ist auch so ein Trend. Aber diese Diversifizierung der Einkommensquelle ist immer schlau, weil es kann natürlich jeden Tag passieren, dass Apple sagt, oh, wir haben uns das anders überlegt. Wir wollen eigentlich jetzt keine Third-Party-App-Developer mehr, wer weiß. Oder die wollen mich nicht mehr im Store aus irgendeinem Grund. Kann immer passieren. Ja. Jo. Das war's. Alright.